SWR 2 Podcast.
Hallo zusammen zu einer neuen Folge Fakt ab. Diese Woche mit einem Gast. Tom sitzt mir schon gegenüber. Grüß dich.
Hallo, viele Grüße. Danke für die Einladung.
Tom ist auch besser bekannt vielleicht unter dem Namen Dr. Wissenschaft. Er hat einen YouTube-Kanal und auch einen Instagramer-Kanal. Und also ich folge dir seit einer Weile und ich würde so zusammenfassen, was du so im Netz machst unter du erklärst Sachen aus dem Alltag wissenschaftlich. Zum Beispiel habe ich von dir schon gelernt, dass der Süßstoff Aspartam ganz zufällig entdeckt wurde und auch warum es im Mund vielleicht manchmal kribbelt, wenn man eine Goldkrone hat. Das ist jetzt bei mir noch nicht der Fall, aber vielleicht für später im Leben mal relevant.
Ganz genau.
Vielleicht hat Tom ja diesen Podcast gerade auf Instagram oder so geteilt, deswegen seid ihr hier. Wer auch immer hier neu dazugekommen ist, willkommen in der Fakt ab Community. Bleibt noch eine Weile. Wir schauen jede Woche, was so an unterhaltsamer und vielleicht auch kurioser Forschung rausgekommen ist. Und die hier die ganze Zeit schon redet, das ist Julia Nestlin. Grüß euch. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und Moderatorin beim SWR. So, jetzt geht's aber los. Hallo Tom, schön, dass du da bist.
Hi.
Du studierst ja Chemie in Münster im Moment, soweit ich weiß.
Yes.
So eine klassische Frage, die du bestimmt auf erst die Partys gefragt wirst, ist, habt ihr dann schon mal Meth gekocht im Chemiestudium? Ist es so?
Ganz genau, ist eine häufige Frage, aber ich muss ehrlich sagen, mich nervt die eigentlich gar nicht so sehr, so, weil ich bin einfach froh über Breaking Bad. Breaking Bad hat Chemie beliebter gemacht. Man kann mit Leuten über irgendwas reden und ja, die Frage fällt dann öfter und ich antworte dann einfach, ja, also klar, ich habe die Materialien nicht, aber im Chemiestudium erlernt man die Techniken, um alle Moleküle quasi zu synthetisieren oder zumindest alle kleineren Moleküle zu synthetisieren und das Methamphetamin-Molekül ist ein relativ kleines, einfaches Molekül. Das ist eigentlich kein Problem mit den Techniken, die man im Studium lernt. Aber klar, aus dem Stand heraus werden das wahrscheinlich die wenigsten sagen können, sondern klar, da muss man ein bisschen nachgucken, wie gehe ich das genau an. Mhm. Aber wenn man dann alles hätte, hypothetisch, das macht natürlich niemand, dann könnten wir das bestimmt auch machen.
Krass, ja, Breaking Bad, die Serie rettet wahrscheinlich Smalltalk auf Chemiker-Partys seit 2014 so ein bisschen. aus was, du hast gerade gesagt, ist ein ganz easy Molekül, aus was besteht denn das eigentlich?
Also Methamphetamin ist ein ganz klassisches organisches Molekül. Ja, es gibt ja dieses Teilgebiet in der Chemie, die organische Chemie, die sich nur mit Kohlenstoffverbindungen auseinandersetzt, einfach weil diese Kohlenstoffverbindungen so komplex werden können. Mhm. Aber komplex heißt von der Größe, die Elemente, die da drin vorkommen, sind meistens die gleichen. Und das ist in diesem Fall auch nur Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff.
Okay, also kein Problem. Würde ich mal sagen. Aber also selbst wenn du jetzt sagst, es ist eigentlich relativ einfach zu machen, ich kann mir kaum vorstellen, dass die das in der Serie so richtig realistisch gezeigt haben. Oder sonst hätten sie ja jedem einfach so ein Kochrezept geschickt. Wenn du dir das so angeguckt hast, Breaking Bad, wie gut haben sie es denn oder wo haben sie da so den Zwischenweg gefunden?
Genau, also sie haben sich, glaube ich, Beratung auch geholt von der US-amerikanischen Drogenbehörde tatsächlich. Mhm. Aber haben natürlich nicht alles so akkurat gezeigt, dass man das irgendwie nachmachen könnte. Ja, und die Chemie im Breaking Bad ist auch nicht immer zu 100% realistisch. Also ich habe darüber auch mal ein Video gemacht und bin zu dem Fazit gekommen, die Ansätze in Breaking Bad sind meistens ziemlich gut. Also die ruhen auf einer ganz guten chemischen Grundlage, aber wenn es dann um die Ausführung geht, dann kommt die künstlerische Freiheit ins Spiel, was für mich auch völlig in Ordnung ist. Dann sind die Explosionen etwas größer, die Reaktionen sind etwas krasser. Das klassische Beispiel ist, du hast Breaking Bad auch geguckt?
Ja.
Ja, das klassische Beispiel ist diese Badewanne, die mit Flusssäure gefüllt wird und dann durchbricht, weil sie versuchen, darin eine Leiche aufzulösen.
Oh ja, riesige Sauerei. Ich erinnere
riesige
mich.
Riesige Sauerei. Ja. Mhm. Genau, also vom Ansatz her ist das ganz gute Chemie, denn was man ja eigentlich lernen soll aus der Szene ist, bitte Flusssäure nicht in Keramiken oder im Glas aufbewahren, sondern in Kunststoffbehältern. Das sagt der Walter White, der Hauptdarsteller, seinem Assistenten Jesse Pinkman ganz deutlich. Jesse Pinkman hört nicht richtig zu, wirft die Leiche in der Keramikbadewanne, die wird von der Flusssäure durchfressen und es bricht auseinander. Also realistisch ist, ja, Keramik und Glas wird tatsächlich von Flusssäure angegriffen, aber ey, durch so eine dicke Keramikbadewanne, das hätte nicht gereicht. Das wurde auch schon öfter getestet, mal von den Mythbusters und so. Und ja, also das ist nicht so ganz realistisch. Aber wie gesagt, die Ansätze sind ganz gut.
Okay, also wir lernen eine Menge aus Breaking Bad, unter anderem, wie wir am besten Leichen auflösen müssen, auf jeden Fall. aus was besteht denn das eigentlich, weißt du? Weil man sieht ja diese Kristalle. Ist das dann einfach irgendwie Kandiszucker gewesen oder?
Genau, also die haben da einfach blau gefärbte Süßigkeiten verwendet.
Ah, ja,
und
okay.
Es gibt ja auch so ein großes, also im Laufe der Serie wird ja so ein großes Meth-Labor aufgebaut. Und da wurden tatsächlich realistische Geräte angewendet, mit denen man Meth herstellen könnte, theoretisch, großindustriell. Mhm. Habe ich zumindest mal gelesen. aber sie haben es natürlich nicht gemacht und sie haben einfach blau eingefärbte Süßigkeiten verwendet.
Ja.
Und die blaue Farbe ist auch wieder so eine Frage. Er sagt ja sozusagen, mein Meth ist das Beste und das zeichnet sich dadurch aus, dass es blau ist.
Das blau ist, ja.
Naja, also eigentlich, wenn es wirklich komplett rein wäre, dann hätte man einfach farblose Kristalle, dann hätte es gar keine Farbe. Also ist vielleicht nicht der beste Move, aber in der Serie funktioniert es ja, wie gesagt, mit der künstlerischen Freiheit ganz gut.
Ja, du hast gerade gesagt, ne, die Hauptfigur heißt ja Walter White und er nennt sich Heisenberg. Heisenberg ist ja irgendwie ein berühmter Chemiker gewesen, glaube ich.
Berühmter Physiker, genau.
Physiker.
Genau, bekannteste Phänomen, sage ich mal, was von ihm entdeckt wurde, ist die Heisenbergsche Unschärferelation. Und was ich auch ganz gut fand, das habe ich erst danach herausgefunden, als ich das gesehen habe und dann mal gegoogelt habe, dass Heisenberg tatsächlich auch an Krebs litt.
Ah ja, okay, ja, so ist natürlich die Verbindung, ne?
Für die, die Serie nicht geguckt haben, Walter White leidet auch an Krebs und darum geht es im Grunde in der ganzen Serie.
Nur deswegen fängt er ja an mit dem Kochen.
Genau.
Weißt du, ob es ein Element gibt, was vielleicht auch nach Heisenberg benannt wurde? Es gibt ja, glaube ich, einige Elemente, die nach Personen auch benannt wurden, ne? Einige chemische Elemente.
Genau, aber Heisenbergium, das gibt's nicht. Ich glaube, das ist ein erfundenes Element, wurde mal von irgendwelchen Breaking Bad-Fans wahrscheinlich oder von irgendwelchen Heisenberg-Fans erfunden, aber das gibt's nicht. Aber darüber habe ich mal einen Fakt auf meiner Seite gemacht. Du hast ja vorhin erzählt, ich mache manchmal so Fun Facts auch aus der Chemie und tatsächlich gibt es nur noch einen lebenden Menschen, nachdem ein Element benannt wurde. Es gibt zwar viele Elemente, die nach Menschen benannt wurden, aber nur noch einen davon, der lebt.
Und welcher?
Das ist Yuri Oganessian. Und nach ihm wurde das allerletzte Element des Periodensystems, das 118. Element Oganessian, benannt.
Oh, spannend.
Hab auch gestern nachgeguckt, er lebt doch. Toi, toi, toi.
Toi, toi, toi. Wie Biologen ihre neu entdeckten Tierarten benennen, das war tatsächlich auch diese Woche großes Thema. Wir haben ja gerade schon über hier Elemente gesprochen, die auch manchmal nach Personen benannt werden. Biologen benennen durchaus auch neue Entdeckungen gerne nach Menschen. In diesem Fall hat die News Taylor Swift beherrscht, nämlich wurde ein Tausendfüßer, nicht Füßler, habe ich auch von Tom gelernt, das heißt Füßer, nicht Tausendfüßler.
Ich wurde auch belehrt, ich wusste es auch nicht.
es rutscht mir auch vielleicht in diesem Podcast noch ein paar Mal raus. Auf jeden Fall wurde ein Tausendfüßler nach dieser Sängerin benannt. Es ist eine Spezies aus den Bergen in Tennessee, also das sind die Appalachen, und der ist Nannaria swiftae. Excuse mein schlechtes Latein, ich rede es so selten. Und es ist wohl ein Swift Twisted Claw Millipede, also ein verdrehte Krallen-Tausendfüßler Swift. Er hat auch so ein bisschen verdrehte Krallen tatsächlich. Also es sieht halt aus wie so ein Tausendfüßler, ne? Ist so 22 Zentimeter lang, rötlich-braun. Ich würde sagen madenförmig, aber vielleicht ein bisschen putziger. Und hat eben so kleine verdrehte Krallen dann irgendwie auch an einigen oder an den Vorderklauenfüßen, wie auch immer man sie nennt. Und Tausendfüßler, ne, sind ganz wichtig im Ökosystem, zerkauen Laub und so weiter. Und der Namensgeber, der hat sich natürlich sehr gefreut, ganz viele neue Arten auch zu entdecken. Und er hat gesagt, er hat auf den vielen Forschungsreisen, wenn er jetzt immer so mit seiner Crew irgendwie von den einen Bergen zur nächsten fährt, um irgendwelche Tausendfüßler zu entdecken, eben immer gerne so die Taylor Swift CD im Gepäck. Und sie habe ihm auch sehr über schwere Zeiten im Studium geholfen. Das fand ich sehr süß.
Kind of sweet, muss man sagen.
Kind of sweet, ja. Ich habe dann überlegt, nach wem würde ich dann vielleicht einen Tausendfüßer benennen? Wen habe ich viel im Studium gehört oder so während der Bachelorarbeit? Was war es bei dir? Hast du so einen Soundtrack?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich brauchte nichts, was mich emotional upliftet, glaube ich. Weil,
du liebst die Chemie so sehr.
Nee, so ist es nicht, aber ich hatte einfach keine Zeit. Wenn die Protokolle anfielen, dann musste ich durchziehen.
Oh ja, ja, ich habe tatsächlich so oft neben dem Schreiben, ich habe ja eine Geisteswissenschaft studiert, dann oft irgendwie so ein Hintergrundgeräusch gehabt. Das war oft Adele bei mir oder Lizzo. Ich würde dann vielleicht aber eine Eidechse nehmen, weil die heißen ja Lizard und dann vielleicht so die Lacerta Lizzo. Das fände ich ziemlich cool. Vielleicht eines Tages, wenn ich irgendwo auf den Bergen bin und sich Eidechsen sonnen, vielleicht entdecke ich da was Neues. Es gibt einige andere musikalische Namenspatinnen und Paten. Ich habe da mal so ein bisschen durchgescrollt. Unter anderem eine Bremse, die nach Beyoncé benannt wurde. Sehr charmant. Eine Wespe nach Shakira und ein Knallkrebs nach Pink Floydie, also nach einer ganzen Band. Finde ich sehr nett.
Hm.
Vielleicht kannst du ja eines Tages ein Element benennen. Das wäre doch auch cool.
Boah, dafür müsste ich wahrscheinlich in die Kernphysik. Da sehe ich mich noch nicht, aber wer weiß. Man will ja nichts ausschließen.
Eines Tages, dann gibt's das Tomium oder sowas.
Tomium.
Das wäre doch cool.
Das hätte was.
Zurück zur Chemie. Wir sind schon gerade schon beim zukünftigen Top-Element Tomium angekommen. Aber wir haben auf jeden Fall von dir schon gelernt, dass man im Chemiestudium ja tatsächlich auch was über illegale Substanzen und auch Drogen lernt. Ich denke aber mal wahrscheinlich, wenn man dann in die Arbeitswelt geht, dann ist das nicht mehr so ein riesiges Thema, oder?
Naja, auch in der Realität beschäftigen sich manche Chemiker und manche Chemikerinnen natürlich auch mit Drogen. Vielleicht nicht die meisten, aber ich hatte tatsächlich einen Kommiliton erst vor kurzem, der hat ein Praktikum beim Landeskriminalamt gemacht. Der hat natürlich keine geheimen Informationen ausgeplaudert, aber was er erzählt hat, der hat wirklich durch die Band jede Droge, die man so kriegen kann, analysiert. Die wurden da alle angeliefert und genau, also das ist das, was die Chemiker und Chemikerinnen dann die meiste Zeit machen. Wahrscheinlich nicht die Drogen synthetisieren, aber vielleicht analysieren, so ein bisschen Detektivarbeit machen. Und es gibt übrigens, fällt mir gerade ein, habe ich auch mal einen Beitrag darüber gemacht, eine ziemlich interessante Studie, bei der die Abwässer mehrerer europäischer Großstädte analysiert wurden auf Kokainabbauprodukte.
Oh ja, das habe ich auch gelesen, ja.
Und je nachdem, wie viel von diesen Abbauprodukten dann im Wasser gefunden wurden, darauf konnte man dann so ein bisschen schließen, wie weit verbreitet der Kokainkonsum so in der jeweiligen Stadt ist. Und da gibt's auch eine ganz lustige Karte, kann man da mal googeln, wo tatsächlich einfach die Orte, die analysiert wurden, angezeigt werden. Und ein ganz großer Kreis ist bei den Orten, wo besonders viel konsumiert wird. Und kleine Kreise sind da, wo wenig konsumiert wird. Ja, ist ganz witzig.
Wo sind denn jetzt die großen und kleinen Kreise?
In Deutschland ist der größte in Dortmund. Okay. Hätte ich auch nicht gedacht, aber
krass. Ich hätte eher Berlin gedacht.
Ja, ja. Und da habe ich auch noch was Witziges gelesen. Und zwar, dass Berlin auch analysiert wurde und dass man herausgefunden hat, dass im Gegensatz zu 2017, also im Vergleich zu 2017 in der Corona-Pandemie, die Quantität dieses Kokain Abbauprodukt sich verdoppelt hat. Also man konnte die doppelte Menge feststellen. Also ist die Frage, womit sich die Berliner so ihre Quarantänezeit verbracht haben. Ich hoffe, es war nur ein Zufall und ich hoffe, es war nicht das Kokain.
Sehr kurios. Ich fände es auch mal spannend zu schauen, ob zum Beispiel sich die Konzentration von eben Methamphetamin erhöht hat, nachdem Breaking Bad rauskam. Also ob das irgendwie der Droge so ein Push verliehen hat und es irgendwie dann en vogue war, mehr das vielleicht mal auszuprobieren. Hast du da mal was zu gelesen?
Oh Gott, ich habe dazu nichts gelesen, aber ich hoffe auch nicht. Ich hoffe, die Serie macht eher deutlich, was mit einem passiert, wenn man sowas nimmt und dass man vielleicht doch eher die Finger davon lassen soll. Aber klar, könnte natürlich sein. Ja. Wäre super interessant. vielleicht ist der Zug dafür abgefahren, aber
okay, na gut. Vielleicht hat man die alten Daten ja noch. Fände ich auf jeden Fall mega, mega spannend. Aber so ein anderer Einsatzbereich jetzt, wo du gerade gesagt hast, die Drogen zu analysieren. Ich erinnere mich, dass wir in letzter Zeit immer wieder über Drug-Checking gesprochen haben. Das heißt, vielleicht steht es auch im neuen Koalitionsvertrag, glaube ich, dass einfach so ein bisschen der Ansatz ist, ne, wenn Leute schon illegale Substanzen nehmen, dann sollen sie wenigstens wissen, ob es gepanscht ist oder nicht. Das ist dann vielleicht ja auch so ein Arbeitsbereich für Chemikerinnen, die das Ganze gemacht haben, die das Studium durchgezogen haben, dass sie dann da vielleicht auch einfach eingesetzt werden. Ne?
Genau, ganz genau. Und ich habe dazu auch mal eine Studie gelesen, was da drin alles gefunden wird. Also das ist ja wirklich der Hammer. Da sind Entwurmungsmittel drin, wenn es im schlimmsten Fall, im besten Fall ist es dann vielleicht nur Koffein oder sowas. Aber diese Substanzen werden ja wirklich mit allem Möglichen gestreckt. Ne? Und also Drug-Checking bedeutet ja sozusagen, ich schaue mir einen Stoff von der Straße an und schau an, wie rein das eigentlich wirklich ist. Ist da wirklich nur Kokain drin oder sind da vielleicht noch ganz viele andere Sachen drin, um die Masse zu erhöhen und um das eben, also um das Gewicht zu erhöhen und um das eben etwas teurer auf dem Markt zu verkaufen. Und diese Techniken, die dafür angewendet werden, ja, die lernt man auch im Studium.
Verrückt. Mich würde ja auch mal interessieren, was so in unserem Blut eigentlich nach einer Zeit drin ist. Aber das machen dann eher Mediziner wahrscheinlich, oder? Sind das auch Chemikerinnen? Das ist alles wie sagt man, Transferleistung.
Ja, gut, die Mediziner nehmen es dann wahrscheinlich ab und schicken es ins Labor. Und wie sind dann die das analysieren? Also es gab tatsächlich, ich studiere jetzt gerade in Münster, vorher habe ich in Kiel studiert. Und im Masterstudium gibt es ein Toxikologie-Praktikum. Da wurde damals angeboten, dass die dass die Studierenden tatsächlich ihr eigenes Blut abnehmen konnten und danach analysieren konnten. Ich glaube, das machen die heute nicht. Als ich da war, durften wir Wasserproben von zu Hause mitnehmen und das auf Blei analysieren. Aber wie gesagt, damals wurde das eigene Blut analysiert auf Blei. Und da gab es tatsächlich eine ziemlich interessante Story. Und zwar, das sollte ja eigentlich nur so ein Alltagsversuch sein. Da wurde jetzt nicht erwartet, dass da was Spannendes bei rauskommt. Aber tatsächlich ist dann mal ein Kommilitone dadurch, oder ein Studierender, dadurch aufgefallen, dass er sehr hohe Bleiwerte im Blut hatte. Und dann ging richtig die Detektivarbeit los und die haben sich alle gefragt, wo kommen diese hohen Bleiwerte her? Und dann hat sich später herausgestellt, dass das tatsächlich an einem alten Keramikbecher lag, aus dem er täglich seinen Tee trank. Und daraus wurde dann, wie gesagt, aus diesem absoluten Routineversuch wurde dann eine eigene wissenschaftliche Veröffentlichung. Also sie konnten wirklich was veröffentlichen und haben am Ende von diesem Paper, also von dieser wissenschaftlichen Facharbeit, davor gewarnt, aus alten Keramikbechern zu trinken, die nicht ausreichend hohen Temperaturen ausgesetzt wurden, also die nicht ausreichend gebrannt wurden.
Okay, also mit Keramikbechern ist ja wirklich gar nichts anzufangen. Du darfst nicht aus ihnen Tee trinken, du darfst darin nicht deine Flüssere aufbewahren. Also ja, Leute, steigt einfach auf Teegläser um.
Die haben ja gar keine Existenzberechtigung mehr. Das haben wir jetzt gelernt in der Folge, sehr gut.
Jetzt haben wir die ganze Zeit über Drogen gesprochen, aber also ich arbeite auch in den News für den SWR und da kommen so häufig Meldungen, dass irgendwie wieder, gerade ne, in Richtung Mannheim-Ludwigshafen, da gibt es ja viel Industrie und Chemieindustrie, wieder irgendwas ausgelaufen ist und. Und es ist einfach klar, dass Chemieindustrie sehr, sehr viel Schaden auch anrichten kann durch Abbauprodukte, wenn mal was schief geht oder auch allein ne, durch die ganzen Prozesse, die da ablaufen. Ich frage mich immer, warum sind wir da nicht schon viel weiter und kriegen das irgendwie besser hin, umweltfreundliche Chemie zu machen. Mhm. Was könnten wir denn besser machen?
Ja. Also da ist ja in der Vergangenheit auch schon wirklich viel passiert. Also wenn man zum Beispiel an das große Problem der Ozonschicht denkt, die FCKW wurden verboten, werden immer noch in manchen Teilen der Welt leider eingesetzt. Das kann man nachvollziehen, indem man einfach Luftproben nimmt und die tatsächlich dann auch nachweisen kann. Aber es hat sich viel getan. Und es hat sich sogar ein eigenes Teilgebiet in der Chemie tatsächlich, oder ein neues Teilgebiet ist aufgekommen. Das nennt sich die grüne Chemie. Also es gibt ein Umdenken in der Industrie in Richtung der Grünchemie. Und als grüne Chemie wird quasi bezeichnet, wir gucken uns alte chemische Prozesse an. Also wir gucken uns an, wie wir unsere Chemikalien gerade herstellen und versuchen, das Ganze umweltfreundlicher zu machen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Man kann zum Beispiel überlegen, setze ich andere Edukte, das heißt Ausgangssubstanzen ein, die vielleicht umweltfreundlicher sind? Kann ich diese Syntheseschritte, also die Herstellungsschritte, vielleicht so modifizieren, dass die Zwischenprodukte, die auch bei so einer Herstellung anstehen können, dass sie nicht mehr giftig sind, sondern dass man die vielleicht für was anderes verwenden kann oder vielleicht, dass sie gar nicht mehr giftig sind. Man kann darüber nachdenken, Katalysatoren einzusetzen. Das bedeutet, man würde weniger Energie aufwenden müssen, weil Katalysatoren quasi diese Eigenschaft besitzen, dass sie dass eine chemische Reaktion weniger Energie erfordert, wenn man diesen Katalysator einsetzt. Und genau, also da gibt es tatsächlich Überlegungen und es ist nicht so, dass die chemische Industrie, ohne jetzt irgendwie Werbung für die zu machen und ohne das gutheißen zu wollen, es ist nicht so, dass das überhaupt nicht beachtet wird, sondern es gibt da einen guten Trend in die Richtung, ja.
Aber ist doch bestimmt teurer, oder? Also, weil wenn es irgendwie so einfach ist, warum haben sie es dann nicht schon die letzten 50 Jahre gemacht?
Nein, es muss nicht unbedingt teurer sein. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel das Ibuprofen, das beliebteste Arzneimittel Deutschlands nach einer Statistik aus 2017, hatte ich auch schon mal einen Beitrag drüber. Das hatte früher einen Herstellungsprozess, der hatte 6 Schritte. Also man sagt, der hatte 6 Syntheseschritte. Und war relativ energieaufwendig, die Ausbeute war gering, das heißt, man hat am Ende nur viel eingesetzt, aber hat nur wenig dabei rausgekommen. Und 1997, beziehungsweise schon 1992 wurde es entwickelt, aber 1997 wurde ein Preis dafür verliehen, dass eine Firma tatsächlich diesen Prozess viel umweltfreundlicher gemacht wurde. Es ist von 6 auf nur 3 Syntheseschritte gegangen, das heißt, es erfordert weniger Energie, weil weniger zu tun ist. Es wurden Katalysatoren eingesetzt, das bedeutet, wie gesagt, man braucht auch wieder Energie und der Prozess, das Allerbeste am Ende, kommt sogar weniger Abfall bei dem Prozess raus, als bei dem Prozess, der vorher verwendet wurde. Also ja, das ist schon eine gute Sache und man kann seine Hoffnung da reinsetzen, auf jeden Fall.
Okay, Kann man das auch schon studieren, grüne Chemie? Ist das schon so ein extra Ding geworden?
Das ist eine gute Frage. Also wir haben vielleicht mal ein, zwei Mal im Studium drüber geredet. Bei uns war das jetzt kein Modul, aber das wird es bestimmt an irgendeiner Uni auch als Modul geben.
Chemie und nachhaltige Prozesse. Es gibt einen Bachelor of Science
an der
HS Reutlingen.
Ja, das wird dann wahrscheinlich eher ein technischer Studiengang sein, weil wir Naturwissenschaftler sind ja quasi nur da, die Prozesse im Kleinen zu entwickeln und die Ingenieurwissenschaftler.
Uni Bremen, nachhaltige Chemie. Leute, wir sind auf einem Weg.
Ja, Leute, schreibt uns, wenn ihr das studiert, schreibt mir, schreibt dem SWR und versorgt uns mit Informationen, wie der Studiengang so ist.
Zum Abschluss auch nochmal was zum Essen. Ist ja eins unserer Lieblingsthemas hier bei Fakt ab. Und es hat uns tatsächlich auch jemand geschrieben dazu. Und zwar, letzte Folge haben wir zum Thema Pilze gesprochen. Sina und ich, wir haben drüber geredet, wie wir als Vegetarierinnen eigentlich zu Eukaryonten sind's ja stehen. Ne? Also die sind ja irgendwie nicht Pflanzen, aber es sind gefühlt eher Tiere für uns. Ist ja eine eigene Art, aber sie sind schon sehr schlau. Ne? Und Janis hat uns dazu geschrieben, könnt ihr auch immer gerne machen, per Mail oder WhatsApp-Nummer und so. Alles steht in den Shownotes. Er schreibt, hallo liebes Fakt ab-Team, ich wollte euch als Vegetarier noch ein Argument für das Essen von Pilzen liefern, denn wir essen gar nicht das gesamte Lebewesen, sondern nur den Fruchtkörper. Ich stelle mir dann vor, dass das wie das Essen von Obst ist, also vollkommen in Ordnung. Mm. Lieber Gruß und vielen Dank für euren tollen Podcast. Ich würde sagen, danke Janis, mein Gewissen bedankt sich auch. ich kann wieder mit gutem Gewissen Pilze essen. Ja. Wie stehst du dazu? Was war dein Gefühl, Tom? Sind Pilze Freunde? Fressen oder Freunde?
Ich komme nicht aus der Biologie. Ich kann nicht viel darüber sagen, deshalb sage ich lieber gar nichts. Aber ich sage, ich bin auch im Team Vegetarier. Also, ja.
Also, aber Pilze esse ich. Wir machen es jetzt mit besserem Gewissen. Pilze essen wir. Genau. Aber ich habe noch gleich das nächste polarisierende Essensthema dabei. Wie isst du denn deine Doppelkekse, Tom? Also, es gibt ja die, die es einfach reinbeißen oder die beide Hälften nehmen, sie auseinanderdrehen und sie dann einzeln essen.
Ich bin der sich keine Mühe macht und einfach den kompletten Keks in einem Bissen wegschlingt.
Ich sehe schon, du bist eher praktisch veranlagt. Ich trenne die tatsächlich häufig und merke, dass auf der einen Seite dann immer die ganze Creme klebt und auf der anderen Seite nicht. Und das ist durchaus ein bisschen frustrierend. Die Frage ist, was ist der beste Trick, die Kekse auseinanderzudrehen, dass man vielleicht auf beiden Seiten ein bisschen was von der Creme hat? Und ich bin sehr froh, das hat jetzt auch die Forschung beschäftigt. Und zwar ein Team vom Massachusetts Institute of Technology. Die haben das mit den bekannten schwarz-weißen Keksen gemacht. Wir wissen, glaube ich, alle, welche gemeint sind. Und was mir nicht ganz bewusst war, die haben, also wenn man diese Dinge auseinanderdreht, diese zwei Kekshälften, dann macht man einen Standardtest in Rheologie. Ist dir vielleicht auch ein Begriff? Die Fließkunde ist das? Und es geht auch gleichzeitig um das Drehmoment natürlich. Und turns out, das Auseinanderdrehen von Keksen hat etwa dasselbe Drehmoment, wie wenn man einen Türknauf aufdreht. Das ist ungefähr dasselbe, was man braucht. Und das Ergebnis von ihren ganzen Studien und Untersuchungen, die sie gemacht haben, wenn man eine beidseitige Cremeverteilung will, dann sollte man am besten nur noch alte Kekse essen, weil da scheint diese Verteilung besser zu klappen, weil sich dann wahrscheinlich die ganze Konsistenz verändert. Oder sie haben gesagt, man müsste in dem Herstellungsprozess was verändern, also die Innenseite der Kekse mehr texturieren, damit die Creme besser dran haftet. Oder, was sie auch noch festgestellt haben, dass vermutlich daran liegt, dass bei der Herstellung die Creme erst auf einem der beiden Kekse haftet und dann der zweite draufgedrückt wird. Das heißt, man müsste einen Herstellungsprozess machen, wo beide Kekse gleichzeitig auf die Creme gedrückt werden oder die Creme gleichzeitig zwischen reingefüllt wird. Eine genialen Form, den Keks richtig zu twisten, dass sich das aufteilt, gibt es wohl nicht.
Ich liebe es, womit sich die Wissenschaft auseinandersetzt.
Ja, und ich finde eigentlich total schön, weil, also wenn man das jetzt so erzählt, hey, die haben sich damit auseinandergesetzt, denkt man erstmal, okay, haben die nichts Besseres zu tun. Aber es begeistert natürlich Leute dann wieder. Man lernt, okay, das hat was mit Drehmoment und so zu tun. Und was ich richtig süß finde, der Hauptautor von dieser Studie und der diese Untersuchung gemacht hat, der hat sogar eine Anleitung ins Netz gestellt für eine 3D-Druckvorlage, dass man diese Experimente auch theoretisch mit seinen Keksen zu Hause machen kann oder in der Schule. Und das finde ich immer richtig, richtig schön. Wenn hier Lehrerinnen und Lehrer zuhören, wir verlinken es euch natürlich auch in den Show.
Sehr schön. Ja, ich frage mich immer, das ist ja oft so ein Kommentar, der dann kommt, so warum setzen sich Leute damit auseinander? Aber das ist ja gerade der Kern der Naturwissenschaft, neugierig sein und Sachen untersuchen. Also, warum nicht, ne?
Ja, und genau das, Leute, übrigens, findet ihr natürlich auch immer bei Tom, ne? Dr. Wissenschaft auf YouTube und auch auf Instagram. Schaut bei ihm vorbei. Lasst ein paar liebe Kommentare bei ihm da. Und natürlich auch für den Podcast hier, wo auch immer ihr uns hört. Sterne, Herzen, paar liebe Worte, die helfen uns sehr. Tom, schön, dass du bei uns warst. Ich habe viel gelernt, unter anderem über meine Keramiktasse. Und würde mich freuen, wenn du mal wieder vorbeikommst.
Vielen Dank, hat richtig Spaß gemacht, war mein erster Podcast. Vielen Dank für die Einladung und ich wünsche allen Zuhörern und Zuhörerinnen noch einen schönen Tag.
Ja, schönen Tag und eine schöne Woche. Wir hören uns wieder in 7 Tagen. Macht's gut, tschüssi.
Bis bald.
Die Redaktion hatten Sophie König und Chris Eckert. Idee Christoph König.